Globales Lernen
globales
on Air.
Lernen on
globales
Air.
Lernen globales on Lernen Air. On
globales
Air.
Lernen,
globales
on Air.
Lernen on Air. Ist offen für Menschen aus der einen Welt.
Greift Themen nachhaltigen Entwicklung auf.
Inspiriert zu gemeinsamen Erleben, Lernen und Handeln.
Macht vielfältige Stimmen hörbar.
Wir fragen nach, fühlen uns ein und summen mit.
Herzlich willkommen bei Globales Lernen on Air, heute am 5.7.2023. Was wir heute für euch haben, ist die Wiederholung eines Interviews, das in der Big Fat Meal Session geführt wurde am 27. Juni. Da war ein BTE-Referent zu Gast, deswegen passt es ganz wunderbar zu Globales Lernen und Air. Und wir dachten, wir wiederholen das einfach nochmal für euch. Dann wünsche ich euch jetzt interessantes Zuhören.
Wir freuen uns heute ganz besonders, mal wieder jemand im Studio live und persönlich zu haben. Neben uns beiden, der Marike und mir, dem Albi, freuen wir uns heute, den Andreas begrüßen zu dürfen. Hallo Andreas.
Hallo.
Der Andreas wird heute erzählen über Namibia und die Kolonialgeschichte, die uns hier ja doch durchaus auch angeht. Nachdem wir in der letzten Big Fat Meal Session ein bisschen was gemacht haben über Deutsch-Ostafrika, heute Tansania.
Ich freue mich sehr, ihr hört Freies Radio auf der 96,6. Und heute Abend haben wir einen Gast in der Big Fat Meal Session, Andreas Lange, Referent im Programm Bildung trifft Entwicklung aus Freiburg. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank.
Ja, wir haben dich eingeladen, weil du verschiedene Verbindungen auch hast zu Namibia, ein deutsches Kolonialland, und das ist unser Thema. Aber zuallererst interessiert uns ja mehr zu dir zu erfahren. Was verbindet dich denn alles so damit?
Ja, zunächst, also überhaupt die Verbindung zur Entwicklungszusammenarbeit, das kam schon relativ früh. Also nach unserer Ausbildung haben meine Frau und ich, wir haben uns einfach was gesucht, wo wir uns sozial engagieren können. Und da meine Frau schon immer ein bisschen Fernweh getrieben war, sagte sie, hat sie schon so in die Richtung gedeutet, sie sollte irgendwas zu sein, vielleicht mit Entwicklungszusammenarbeit. Und da haben wir uns in der Tadesom-Arbeitsgruppe damals engagiert. Und da kamen wir natürlich noch näher in Kontakt mit der gesamten Thematik. Und irgendwann gab es mal eine Infoveranstaltung vom Deutschen Entwicklungsdienst. Und da sind wir hingegangen und daraus ist eine Bewerbung entstanden. Und letztendlich unser erster Einsatz auf den Philippinen, dann in den Anfang der 90er Jahre, für 2,5 Jahre waren wir dann dort. Und das war auch so geplant, dass es nur temporär ist. Aber es hat uns natürlich noch näher zu dem Thema gebracht. Und in der Folgezeit haben wir uns dann auch weiter engagiert bei Tadesom. Ansonsten haben wir eigentlich erstmal uns ganz normal um unseren Job, unsere Familie in Deutschland gekümmert. Ja, und ich habe dann bei der Deutschen Telekom gearbeitet. Und tja, als ich 55 Jahre alt geworden bin, habe ich das Ausstiegsangebot der Telekom angenommen und ja, und habe die Möglichkeit genutzt, frühzeitig damit aufzuhören. Und dann ist mir wieder eingefallen, das wäre doch mal die Gelegenheit, nochmal vielleicht in den Entwicklungsdienst zu gehen. Und habe mich nochmal beworben bei der GEZ, bei der Nachfolgeorganisation. Und ja, und ich habe dann tatsächlich einen Vertrag unterschrieben dann und bin dann für 3 Jahre zusammen mit meiner Frau nach Namibia gegangen und habe dort in einem Projekt gearbeitet für Wirtschaftsförderung.
Ah ja, spannend. Also auch die Themen, wie sie schon so reinkommen, Entwicklungsdienst, Entwicklungszusammenarbeit. Na, in dem Begriff Entwicklung steckt schon sicherlich einiges drin, was wir heute zum Thema haben. Über die Philippinen müssen wir vielleicht mal noch eine andere Sendung machen. Heute geht es also um Namibia und auch genau die deutsche Kolonialgeschichte, Auswirkungen eben auch bis heute in Namibia aus deiner Perspektive. Aber bevor wir da reingehen, genau, kannst du vielleicht noch mal ein bisschen beschreiben, wie bist du dahin gekommen, was hast du dann, also Wirtschaftsförderung hast du jetzt benannt, aber genau, was war das denn genauer noch?
Ja, Wirtschaftsförderung, das besagt in dem Falle, es ging darum, bestimmte Sektoren der Wirtschaft in Namibia mal näher zu betrachten, ob man die durch eine bestimmte Förderung so weit entwickeln kann, dass da auch tatsächlich Arbeitsplätze entstehen könnten. Und es war in Zusammenarbeit mit dem Handels- und Industrieministerium, das war auch mein Partner damals. Und dann haben wir uns bestimmte Sektoren angeschaut und meine Spezialgebiete waren dann Holzkohle, Metallverarbeitung und Farbedelsteine. Und Farbedelsteine deshalb, weil es ein sehr großes Vorkommen gibt in Namibia. Und das wird nur praktisch gewonnen, geschürft im kleinen Bergbau. Und das war für mich ein unglaublich spannendes Thema. Und daraus entwickelte sich dann auch so ein Projekt, aus dem dann tatsächlich aus den Steinen eine gesamte Wertschöpfungskette vor Ort dann realisiert wurde. Also mit dem Abbau, mit der Steinverarbeitung, mit der Schmuckherstellung, mit der Vermarktung in den lokalen Hotelbetrieben.
Und war das denn so ein Pilotprojekt sozusagen? Oder war das auch so eine Fortführung von der Strategie, vielleicht solche Wertschöpfungsketten stärker in Fokus zu nehmen?
Das war schon eine Strategie. Also bevor ich tatsächlich ins Projekt kam, haben Kollegen vorher tatsächlich sehr ausführlich an einer Strategie gearbeitet und auch Strategiepapiere entwickelt dazu und vor allen Dingen auch alle Daten, die nötig waren, zusammengesammelt und auch in Arbeitsgruppen dann das mit lokalen Akteuren ausgearbeitet. So wie wir dann in der Implementierung tatsächlich auch mit den Leuten vor Ort. Wir haben uns alle Vertreter, Stakeholder aus diesen Industrien an den Tisch geholt, haben Workshops durchgeführt und mit denen dann diskutiert und deren Vorschläge ausgearbeitet, was die glauben, was diese jeweiligen Industrien brauchen. Brauchen sie vielleicht eine bessere Öffentlichkeitsarbeit? Brauchen sie bessere Vermarktungsstrategien? Brauchen sie bessere Technik? Wie auch immer. Und das haben wir dann tatsächlich festgehalten und mit denen zusammen priorisiert, um dann tatsächlich diese Projekte so in dem Sinne umzusetzen.
Also zu meiner Vorstellung vielleicht nochmal, also das heißt, du warst auch nicht jetzt die ganze Zeit im Büro und hast von dort aus geplant, wie das so läuft. Also du hast auch gesagt, Treffen mit verschiedensten Stakeholdern. Das heißt, bist du auch ganz schön rumgekommen dann im Land? Oder?
Ja, ich bin in den 3 Jahren kreuz und quer durch gesamten Namibia. Ich glaube, es gibt keinen Flecken, den ich nicht gesehen habe. Gerade durch den Kleinbergbau bin ich wirklich in jeden Winkel und förmlich in jedes Erdloch gekrochen, um tatsächlich auch die Leute zu finden und die in diesen Industrien beteiligt sind und gerade auch die Bergleute zu finden und mit denen zusammenzuarbeiten. Und ich habe, denke ich, das Land ganz gut kennengelernt, also geografisch auf jeden Fall. Auf der persönlichen Ebene, das kann ich vielleicht dann auch gleich noch, wenn es vielleicht um die Kolonialgeschichte geht, auch noch ein bisschen erläutern. Das ist in Namibia durchaus gar nicht so einfach.
Wie meinst du das?
Es gibt ja in der Geschichte Namibias, ist ja nicht nur die deutsche Kolonialgeschichte, die eine Rolle spielt, sondern auch die Zeit unter der südafrikanischen Herrschaft und der Apartheidspolitik. Mhm. Und die Apartheid hat einen unglaublichen Riss in diese Gesellschaft gebracht. Und die Problematik, die Namibia hat, haben alle Post-Apartheid-Staaten, dass praktisch diese Beziehung zwischen weißer und schwarzer Bevölkerung, sagen wir mal, auf Misstrauen basiert, zumindest mal harmlos ausgedrückt. Und das, wenn man als Weißer dann in das Land kommt und darauf gar nicht vorbereitet ist in der Form, wundert man sich, warum es so schwierig ist, näheren persönlichen Kontakt zum Beispiel mit seinen schwarzen Kollegen zu bekommen auf der tatsächlich privaten Ebene. Mhm. Auf der beruflichen Ebene ist es kein Problem, aber auf der privaten Ebene merkt man auf einmal, da sind Barrieren. Mhm. Das war schon sehr stark.
Ja, also da gehen wir vielleicht gleich in einem zweiten Themenblock nochmal näher drauf ein. Also da auch unsere Hörerinnen mitzunehmen nochmal, wo ist genau Namibia eigentlich? Und zu der Geschichte auch des Landes. Also da nehmen wir uns nochmal extra Zeit und auch genau, wann war diese Kolonialherrschaft. Aber nochmal zu deiner Arbeit vor Ort. Also diese kleinen Bergwerke. Kannst du uns das noch ein bisschen näher bringen, wie man sich das vorstellen
kann? Ja, das muss man sich so vorstellen. Das sind wirklich Leute, die in einer prekären Lebenssituation sind. Es gibt eine extrem hohe Arbeitslosigkeit und die suchen natürlich nach Möglichkeiten, tatsächlich ein Einkommen zu erwirtschaften. Und die Vorkommen für Edelsteine sind sehr groß und vielfältig. Und es ist dank der Gesetzgebung in Namibia sehr leicht möglich, sich so eine Schürflizenz zu beschaffen, legal. Und das machen sehr viele. Das sind dann Einzelpersonen oder Gruppen, die sich in Kleingruppen zusammentun und unter primitivsten Methoden mit Hammer, mit Meißel, mit Schaufel dann ans Werk gehen und auf der praktisch wie Glücksritter auf Edelsteinsuche sind und manchmal Monate, jahrelang nichts finden, um dann vielleicht den großen Treffer, das Pocket, zu finden.
Und in der Regel wird dann dieses Pocket sozusagen an einen Händler abgegeben für den Export oder was passiert normalerweise Edelsteinen dann?
Das ist so, wenn die tatsächlich einen wirklich tollen Fund machen, dann sind relativ schnell ausländische Käufer da. Die sind ja vernetzt. Mittlerweile haben die auch ein Smartphone in der Tasche und dann rufen die in Jaipur oder Ida Oberstein an und dann kommen die Leute auch sehr schnell ins Land geflogen, um das abzukaufen.
Tatsächlich für für einen großen Stein dann, oder?
Ja, okay. Das ist wirklich ein Pfund, ein Pocket, das kann einen enormen Wert haben.
Interessant. Okay, also jetzt haben wir vielleicht, du bist auch schon so in staatlicher Nachzufragen.
Ja, interessiert mich nochmal. Das sind tatsächlich Edelsteine, wo dann zu Schmuck verarbeitet werden.
Ja, genau. Das sind sogenannte Farbedelsteine. Das sind Turmaline, Aquamarine, Topaz in der Richtung. Mhm. Es gibt natürlich in Namibia auch, ist ja auch bekannt für Diamanten, aber das ist ein vollkommen anderes Geschäftsfeld. Das ist staatlich kontrolliert und das wird von großen Firmen beackert.
Und wie muss man sich das vorstellen? Wird es auch im Untertage oder Tagebau oder ist das von Edelstein zu Edelstein verschieden?
Das ist, genau wie du sagst, ist es verschieden. Also je nachdem, nach was für eine Art von Edelstein man sucht, kann es im Tagebau sein, das heißt, es wird in flachen Mulden gegraben, oder aber es kann sein, zum Beispiel für Aquamarin und Turmalin ist es nötig, auch richtige Schächte und Tunnel zu graben, zum Teil richtig in den Granit hinein.
Und also bei Gold stelle ich mir so vor, wenn man da dass man dann halt so eine Ader findet, dass man in Vorkommen, wenn man eins gefunden hat, dann hat man jetzt nicht nur einen Stein, sondern gleich zumindest für den Monat vielleicht mal ausgesorgt. Oder ist die Vorstellung richtig?
Ja, die Vorstellung ist ziemlich exakt richtig. Also die Kleinbergleute sind eigentlich geologische Laienexperten. Wenn Sie das Gelände anschauen, dann sehen Sie praktisch irgendwo vielleicht eine Quarzader, die an der Oberfläche läuft, und der folgen Sie dann einfach. Und in der Hoffnung, dass aus dieser Quarzader tatsächlich so ein Pocket, das ist praktisch so ein kleiner Hohlraum, in dem sich die begehrten Edelsteine befinden. Und dann hat man praktisch nicht nur einen Edelstein, sondern man hat dann einen ganzen Haufen, einen ganzen Pocket voll von diesen Edelsteinen, die zum Teil dann einen ganz, ganz enormen Wert haben können. Aber da sie so wertvoll sind, sind sie auch entsprechend selten.
Ja, also das war jetzt ein Aspekt von Wirtschaftsförderung. Offensichtlich, wir sind jetzt schon ganz tief in irgendwelche Gräben bildlich gekrabbelt. Was mich jetzt nochmal zu deiner Person interessieren würde, Andreas, ist so, ne, du hast ja erzählt, 90er Jahre Philippinen, dann jetzt nochmal in jüngerer Zeit Namibia. Und genau, du hast gesagt, du warst nicht so richtig vorbereitet auf das, was da auch an, ja, irgendwie Spaltung in der Gesellschaft da ist, an Rassismen da ist und Misstrauen auch dir gegenüber als weiße Person. Genau, also was hat es vielleicht auch mit dir gemacht oder was würdest du anderen irgendwie mitgeben vielleicht, ne, wenn die sich auf so eine Reise begeben, wie du es gemacht hast?
Das ist natürlich unterschiedlich, ob man nun als Tourist für eine kurze Zeit dann in Namibia ist oder ob man für eine längere Zeit dann und tatsächlich dort arbeitet. Gut, das betrifft ja nur sehr wenig Leute. Aber wenn man für längere Zeit dort ist, dann ist wirklich wichtig, sich auch mit der Geschichte zu befassen und vor allen Dingen auch mit der Apartheid zu befassen und sich mal klarzumachen und auch mit Leuten und Instituten zu reden, was das konkret für eine Auswirkung für Menschen hatte. Wie, unter welchen Bedingungen haben die Menschen gelebt? Was hat das für Auswirkungen für die gehabt? Und wenn man in diese Gespräche mit den Leuten kommt, dann kann man diese Barrieren auch überwinden. Aber solange man dem nicht nachgeht, dann bleibt man tatsächlich, das geht den meisten Expat, also das sind Leute, die aus dem Ausland kommen und arbeiten, geht es immer so, dass sie in ihrer Expat-Community bleiben, unter sich bleiben. Das heißt, nur die Deutschen oder nur die Franzosen oder welche Ländergruppe auch immer, bleiben unter sich dann.
Die auch mit ganz bestimmten Aufträgen ja da sind oder Interessen in das Land gehen, ne? Also,
ja, das ist richtig.
Also du hast ja deinen Auftrag so ein bisschen beschrieben. Hattest du für dich persönlich irgendwie noch so einen Wunsch oder Ziel für die Zeit?
Das hatte ich mir eigentlich vornherein gar nicht so festgelegt. Natürlich, Namibia, war, das war mir klar, dass es ein unglaublich schönes Land ist. Also ich war unglaublich neugierig auf das Land, genauso wie meine Frau. Und wir haben auch sehr viele Urlaubsreisen dort natürlich verbracht und es ist atemberaubend schön. Es ist, die Landschaft ist fantastisch. Ich bin ein großer Fan der Namib und der Wüsten und der Kalahari. Und meine Frau liebt die Flusslandschaften im Norden. Es ist, das ist erstmal einen unglaublichen Reiz, das Land darstellt. Aber was ich dann gemerkt habe im Laufe der Zeit, also ich habe eine Weile gebraucht, bis ich auch mein Thema wirklich gefunden hatte. Ich bin ja zur Wirtschaftsförderung reingekommen und ich sollte unter anderem auch Wirtschaftsverbände aufbauen. Das war so eine Aufgabe. Das hat sich dann rausgestellt, das war dann gar nicht mehr so relevant. Also die Stakeholder wollten das gar nicht. Mhm. Und mit der Zeit kommt man in die Aufgabe rein. Und ich habe mich zuerst auch mit Biomasse und Holzkohle beschäftigt und dann, erst als ich eigentlich auf die Edelsteine kam, hatte ich mein Thema und meine Leidenschaft gefunden. Und das.
Ja, dann haben wir gerade beim Richtigen mal nachgefragt. Ja, danke schön. Und jetzt bist du auch als Bildungsreferent engagiert. Welche Themen behandelst du da so? Und für wen? Also wer fragt dich da an? Wo kommst du hin?
Bis jetzt ist es hauptsächlich Bildungsarbeit natürlich für Schulen, für Jugendgruppen. Oder zum Beispiel die Bundesgartenschau als Referent für die Nachhaltigkeitsziele. Das sind bisher so die hauptsächlichen Themen. Die Themen drehen sich natürlich um allgemeine Entwicklungszusammenarbeit und speziell natürlich über mein Thema Namibia und auch um die Kolonialzeit in Namibia und die Auswirkungen davon.
Ja, vielen Dank. Also wir werden gleich ein Stück hören. Du hast uns ein bisschen Musik mitgebracht. Bevor ich dich bitte, so ein bisschen einzuführen, vielleicht noch eine Frage jetzt doch zum Thema Entwicklungszusammenarbeit. Was wäre so deine Erklärung? Was ist denn eigentlich Entwicklungszusammenarbeit aus deiner Perspektive?
Also gelungene Entwicklungszusammenarbeit ist für mich ein partnerschaftlicher Dialog auf Augenhöhe. Das heißt nicht nur, dass wir diese Struktur durchbrechen von Geber und Nehmer, sondern auf einer Ebene zusammenarbeiten, so wie es auch in diesen Globalzielen tatsächlich beschrieben ist, dass man tatsächlich sagt, wir stellen uns ein Thema und von dem wir alle überzeugt sind, dass wir daran arbeiten müssen und dann das gemeinsam zu erarbeiten. Das ist für mich gelungene Entwicklungszusammenarbeit.
Okay, herzlichen Dank. Dann darf ich dich bitten, das erste Lied vielleicht anzukündigen und du wolltest auch nochmal was zu der Musikrichtung generell sagen.
Ja, also die populäre Musikrichtung im gesamten südlichen Afrika ist Kwaito. Und Kwaito ist entstanden im Township in Soweto in Johannesburg. Und es ist eine Musik, die könnte man sagen, das ist Hausmusik, mit einem etwas langsameren Rhythmus und etwas mehr textlastiger. Und das ist sehr, sehr prominent geworden. Und der bekannteste Vertreter von Kwaito-Musik ist Gassa. Und Gassa ist ein Künstler, der erfolgreichste Künstler ist. Ich war ja vor ein paar Wochen war ich in Namibia und ich hätte gerne ein Konzert von ihm besucht, aber alle Termine waren ausgebucht. Also er ist sehr bekannt. Und Gassa hat, ich habe einen Titel mitgebracht, das ist sein bekanntester Titel, der heißt Chelete. Und er beschreibt in dem Titel das Leben typischerweise im Township. Und im Township hat man vor allen Dingen immer ein Problem, kein Geld zu haben. Und das sagt auch, also der Refrain, der lautet Ai Kongo Omani, Au Kongo Chelete. Und das heißt nichts weiter wie, ich habe kein Geld, ich habe kein Cash. Und das ist das Lebensgefühl, was er beschreibt.
Ja, vielen Dank. Dann geht's los.